Ich wünschte, es gäbe mehr Verständnis dafür, dass dass einfach bei jeder großen Veränderung, aber auch bei kleinen, gut darüber nachgedacht wird, was bedeutet das wirklich am Ende für die Menschen und nicht nur für die KPIs. Viele Führungskräfte haben Angst davor, habe ich festgestellt, zu viel zu kommunizieren. Die haben das Gefühl, die haben Sachen schon tausendmal gesagt. Wieso verstehen sie das nicht?
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken. Nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls seines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Marina Tsiplis. Marina ist LinkedIn Top Voice, TEDx-Speakerin und kennt mit ihrer Change-Erfahrung aus Unternehmen wie PwC, EY und KPMG die Herausforderung moderner Führung aus erster Hand. Heute begleitet sie als Sparringspartnerin Unternehmen bei der Transformation und entwickelt Formate, die die Employee Experience und auch Kommunikation im Unternehmen spürbar verbessern. Von Marina wollte ich wissen, warum so viele Mitarbeitenden heute eine emotionale Entkopplung von ihrer Arbeit spüren und was eigentlich dahinter steckt. Wir sprechen darüber, warum Veränderung ohne emotionale Bindung oft scheitert und was Führungskräfte tun können, um die Emotionen ihrer Mitarbeitenden in Transformationsprozessen anzusprechen, statt nur auszuklammern. Marina teilt, wie echte Nähe in einer digitalen Arbeitswelt entstehen kann und welche Rituale und Alltagsmomente eine positive Employee Experience schaffen können. Wenn du erfahren willst, wie Führung in Zeiten großer Veränderungen und Umbrüche gelingen kann, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Marina Tsiplis. Hi Marina, herzlich willkommen zum Leading Well Podcast. Freut mich richtig, dass du mit dabei bist. Hallo.
Hallo Benjamin. Ja, ich freue mich auch. Wir haben das ja schon ganz lange in Angriff nehmen wollen. Ist es endlich soweit. Umso mehr freue ich mich jetzt, heute bei zu sein.
Ja, total. Und wir haben uns ja auch echt eine ganze Weile immer mal wie so überlegt, wie können wir diese knappe Stunde hier auch gut nutzen, weil auch du bist ja so vielfältig interessiert, würde ich sagen, was diese Arbeitswelt angeht und hast da so einen vielfältigen Blick. Und ich glaube, wir haben aber eine relativ würzige Richtung mal so für heute gefunden und ich will da direkt mal reinspringen, denn ein Thema, was dich, denke ich, schon sehr beschäftigt und mich auch immer wieder beschäftigt, würde ich mal sagen, eher so ein bisschen emotionaleres Thema mit Blick auf die Arbeitswelt und zwar im Englischen würden wir jetzt mal sagen, the Great Detachment. Ich habe letztes Jahr im Harvard Business Review da auch einen Artikel zugelesen, haben die es genau so getitelt, ne? The Great Detachment in der Arbeitswelt, was steckt eigentlich so dahinter? Eine Art emotionale Entkopplung, also dass die Menschen sich immer weniger verbunden fühlen mit ihrer Arbeit, mit dem Unternehmen, für das sie arbeiten, vielleicht aber auch mit den Führungskräften. Und das ist ein Trend, der sich jetzt schon lange fortsetzt. Und mich würde total interessieren, wie siehst du das nicht jetzt nur so mit Blick auf das, was man lesen kann, sondern was du vielleicht auch selbst so im Alltag siehst und erlebst?
Ja, und bei dem Begriff, das ist ja auch gefühlt so ein neuer Trendbegriff geworden. Denken viele ja auch an Great Resignation. Aber ich finde, Great Detachment, also diese emotionale Entkopplung, ist häufig auch viel gefährlicher, wie du ja schon angedeutet hast. Und ich glaube erstmal in erster Linie, dass es ganz unterschiedliche Gründe haben kann. Vielleicht um da anzufangen, um erstmal bei dem Warum anzufangen. Ich glaube, es gibt natürlich Menschen, die nicht unbedingt in erster Linie in ihrem Job Erfüllung suchen, sondern vielleicht wirklich den Job auch einfach nur deswegen gewählt haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Das heißt, die Verbundenheit oder die emotionale Bindung zum Arbeitgeber ist ja nicht unbedingt bei jedem gleich groß und es strebt ja auch nicht jeder an. Das möchte ich immer ganz am Anfang sagen, weil ich habe das Gefühl, also ich bin ja auch sehr darin bestrebt, Purpose in meiner Arbeit zu finden. Das ist mir unfassbar wichtig, aber merke in dieser Diskussion auch immer wieder, dass wir da einfach alle sehr unterschiedlich sind. Aber ganz generell glaube ich, dass das ganz unterschiedliche Einflüsse hat. Ich stelle zum Beispiel jetzt in der Realität fest oder auch in der Arbeit, gerade wenn ich in großen Corporates zusammenarbeite, dass auch die Überforderung von außen großen Einfluss hat. Also wir glauben das gar nicht so sehr, aber die Sachen wie der Krieg, der ganze Hype um KI, ständige Veränderungen, das sehe ich natürlich in meinem Job als Change Managerin, das erschöpft die Menschen. Und gerade dieser Punkt, glaube ich, dass eine Veränderung die nächste jagt und dass die Veränderungsgeschwindigkeit immer mehr zunimmt, ist einfach etwas, wo man irgendwo auch mithalten können muss. Hinzu kommt das Thema Remote Work. Ich will nicht mit der Pandemie anfangen. Ich glaube, das Thema ist schon so durchgesprochen. Aber einfach auch seit wir immer mehr remote arbeiten, das tut auch nicht allen Menschen gut. Also es gibt, glaube ich, einfach sehr, sehr unterschiedliche Gründe, wieso es zu dieser Entkopplung kommt. Und ich stelle fest, dass es einfach sehr, sehr gefährlich ist. Und das sieht man dann auch, wenn zum Beispiel Veränderungsinitiativen anstehen, Transformationen, was für viele Unternehmen heutzutage einfach gang und gäbe ist. Da wird nicht nur eine Sache verändert, sondern in der Regel ganz viele Sachen parallel. Dass dann diese Energie, die notwendig ist, um das durchzutreiben und auch in die Organisation zu streuen, nicht da ist, weil die Leute eben keine Connection haben. Und das finde ich dann immer sehr gefährlich. Und was dann halt auch im schlimmsten Fall passiert, und da kennst du dich vielleicht sogar besser aus, ja, das ganze Thema Stress, der Stress wird höher, ja, die Leute kündigen im schlimmsten Fall innerlich, ziehen sich zurück, sind innerlich leer und dann hat niemand was davon, weder der Mitarbeitende, das Unternehmen schon gar nicht.
Ich finde eigentlich so zwei Perspektiven total spannend, die du jetzt schon so aufgemacht hast. Das eine ist ja wirklich, naja, welchen gesunden Anspruch können wir jetzt haben an emotionale Bindung? Also ist jetzt unser Anspruch, alle müssen sich 100% identifiziert haben mit dem Unternehmen, mit ihrer Aufgabe und diesen Sinn und Zweck, diese Lebenserfüllung da total drin sehen. Ist das jetzt so ein Ziel, immer so rhetorisch gefragt? Und natürlich gleichermaßen auch, wenn wir vielleicht darauf hinarbeiten, mehr diese emotionale Bindung auch aufzubauen, was sind die Potenziale wirklich, die dahinter stecken? Ne? Also wofür lohnt es sich, dann doch auch dieses Thema in Angriff zu nehmen? Ne? Und ich würde tatsächlich da nochmal so ein bisschen tiefer auch reingehen, weil du hast gerade schon gesprochen. Ich meine, du hast viel mit dem Thema Transformation, Veränderung zu tun. Wir erleben ganz viel Veränderung von außen. Natürlich verändern sich ganz viele Unternehmen natürlich dann auch von innen heraus, ob das Technologiestruktur ist, ob das Zusammenarbeit ist. Welche Rolle kann da eine emotionale Bindung, Verbindung spielen, wenn es wirklich um diese auch ein bisschen natürlich permanente und vielleicht auch immer beschleunigtere Veränderungen auch von Unternehmen geht?
Ich glaube, das hat ein ganz, also ein Thema, was mich ja schon seit Jahren beschäftigt und womit ich mich ganz viel befasse, ist das Thema Employee Experience, also die Mitarbeitererfahrung von On- bis Offboarding. Und da redet man ja auch mal ganz gerne von den Momenten, die entscheidend sind im Zyklus eines Mitarbeitenden, um auch Zufriedenheit zu erlangen sozusagen. Und ich glaube, dass das in dem Zusammenhang auch ein zentraler Hebel ist. Also die Mitarbeitererfahrung ganzheitlich, nicht nur emotional gesehen, sondern einfach auch zu schauen, wie kann man die ganze Experience von Anfang bis zum Schluss, und damit meine ich nicht nur On- und Offboarding, sondern auch in so Transformationsprozessen steuern. Und wie das sozusagen darauf einzahlt ist, wenn die Menschen sich verbundener fühlen oder wenn sie eine stärkere Bindung zu dem Unternehmen haben und sozusagen viel Wert darauf gelegt wird, dass sie eben eine gute Erfahrung auf der Arbeit haben, dann stelle ich fest, und das sehe ich, habe ich in zahlreichen Unternehmen gesehen, einerseits ist die Bindung zum Arbeitgeber stärker, das ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber auch wenn Kulturinitiativen zum Beispiel angestrebt werden, also wenn es eine tiefgreifende emotionale Veränderung auch in der Organisation gibt, dass die Leute da tendenziell viel mehr mitgehen und das ist auch das, was gebraucht wird. Und in dem Zusammenhang auch die Innovationsfähigkeit einfach steigt. Und das ist auch immer etwas, was ich da sehr gerne anbringe, weil das Thema Emotionen oder emotionale Bindung wird manchmal gerne so verweichlicht und es wird gerne so ein bisschen in eine Ecke gestellt. Ja, das ist hier nur weiches Blabla. Dieses Klischee haben wir leider auch bei Veränderungsmanagement sehr häufig. Aber das ist ja sehr eng gekoppelt auch an die harten Fakten und eben an das Thema Innovationsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität und die Bindung auch der Kunden am Ende des Tages. Denn wenn man zum Beispiel wie ich in einer Rolle ist, wo man wirklich kundengerichtet arbeitet, ich arbeite immer direkt mit den Führungskräften in der Beratung zusammen, also die Führungskräfte beim Kunden. Und meine eigene Erfahrung auf der Arbeit hat unfassbar viel Einfluss darauf, wie ich mit meinem Kunden umgehe und wie der Kunde am Ende unsere Arbeit wahrnimmt und am Ende unser Unternehmen. Also ich finde halt, dass man darf nicht vergessen, dass egal was man tut, ob angestellt, selbstständig, wie auch immer, immer dann, wenn man im Kontakt mit anderen ist, strahlt man etwas aus und man kriegt das zurück. Und ich glaube, gerade in dem Zusammenhang ist diese emotionale Verbindung einfach ein Gamechanger. Wie siehst du das?
Am Ende sind es ja genau diese Berührungspunkte, die Kontaktpunkte, wo wir auch merken, da entstehen Beziehungen, ne? Da entsteht Vertrauen, da sprechen wir auf einer anderen Ebene miteinander und dadurch entsteht ja wieder auch ein gewisses Erlebnis, von dem du ja gerade auch schon gesprochen hast, also Employee Experience, was sind die Momente, die tatsächlich hängen bleiben, die etwas auslösen, wo ich eine Emotion, im besten Fall natürlich vielleicht auch fühle, auch in herausfordernden Zeiten, die aber trotzdem positiv sein kann. Und bevor wir aber vielleicht in das Positive springen, dachte ich, ich guck mal mit dir darauf, was so alles schief gehen kann. Weil wir sehen ja, und auch wir, da ist ja die Studienlage total klar, ich glaube über 70% der Veränderungsinitiativen scheitern, ne, am Ende des Tages. Und auch das sind ja erstmal keine wahrscheinlich super positiven Erlebnisse für die Führungskräfte und für die Mitarbeitenden. Was sind denn so Momente, weil du auch über Momente gesprochen hast und ich finde das sehr, sehr greifbar, ne? Also Momente in Veränderungsprozessen, in Zeiten von Veränderungen, wo du merkst, da kann so ein Disconnect entstehen. Also da fühlen sich Menschen abgehangen, da fühlen sich Menschen entkoppelt oder nehmen das auch zum Anlass, sich dann doch mehr und mehr zurückzuziehen. Was könnten das so für Momente sein?
Oh, da gibt es zahlreiche. Ich glaube, diese Studie, ich weiß nicht, wie häufig die mir in meinem Leben schon begegnet ist. Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Also ich finde, was du gerade gesagt hast, trifft es schon ganz gut, dieses nicht hinterherkommen oder sich so abgekapselt fühlen. Das ist ja auch das, was ich gerade schon kurz angesprochen habe. Was ich sehr häufig sehe, ist eben diese Geschwindigkeitsthematik. Weil auf Führungsebene sind super viele Ziele zu erreichen und diese Ziele gehen halt mit verschiedenen Veränderungen einher. Sei es eine neue Tool-Einführung, dann manchmal sind es kleine, manchmal große, wie SAP S/4HANA oder ähnliche Themen. Parallel dazu gibt es vielleicht noch ein Rebranding. Parallel dazu gibt es innerhalb der Teams verschiedene Sachen. Also es passiert halt unglaublich viel. Und auf der obersten Ebene ist manchmal ganz schwer nachvollziehbar, was da eigentlich alles auf die Leute einprasselt. Und das ist etwas, dieser Disconnect, oder das ist so ein Moment, das ist eher ein Prozess als ein Moment, aber das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte und so schwierig finde, weil da selten Verständnis dafür da ist, was eigentlich das am Ende für die Mitarbeitenden, die diese Veränderung tragen müssen, bedeutet. Weil wir als Menschen halt auch zu einem gewissen Grad, wir brauchen auch Stabilität. Und natürlich können wir heutzutage, gerade auch im Rahmen der Digitalisierung, nicht mehr davon ausgehen, dass wir dieses stabile Leben, was immer, wie das ein Tag nach dem anderen folgt, immer noch so leben können. Wir müssen uns irgendwo auch an Veränderungsfähigkeit gewöhnen und ich glaube, wir sind alle auch dazu angehalten, uns dahingehend weiterzubilden und diese Fähigkeit zu entwickeln. Und trotzdem glaube ich, ist es halt wichtig einfach, dass auch gerade auf Führungsebene das Verständnis da ist, was bedeutet das emotional für die Leute? Wie nehmen wir sie mit? Wie können wir sie an die Hand nehmen? Geduld zu haben. Und das ist häufig auch ein Punkt, den ich sehr, sehr oft beobachte, ist, dass die Sachen schnell durchgedrückt werden müssen. Ja, die Timelines sind kurz und dann ist der Schock ganz groß, dass bis zum Go-Live, ja, vielleicht ist das Tool ready, aber die Leute sind noch gar nicht da. Und was passiert am Ende des Tages? Es wird super viel Geld reingepumpt, irgendein System geht live und die Leute nutzen es aber nicht oder haben keine Lust oder wissen nicht, wie es geht. Also im schlimmsten Fall, ja. Deswegen sind wir ja da als Change Manager, um genau das zu vermeiden. Aber da gibt es zahlreiche Momente wie diese. Und deswegen, das ist natürlich klar, dass ich das als Change Managerin sage, aber ich wünschte, es gäbe mehr Verständnis dafür, dass einfach bei jeder großen Veränderung, aber auch bei kleinen, gut darüber nachgedacht wird, was bedeutet das wirklich am Ende für die Menschen und nicht nur für die KPIs. Und dann von Anfang an auch das Change Management mitzudenken und nicht erst, wenn die Hütte brennt. Weil das ist das, was sehr häufig passiert und dann ist es manchmal auch einfach zu spät.
Total. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, ich habe auch ein paar Jahre im Change Management verbracht, dass gerade weil es auch so ein emotionales Thema ist, dass das irgendwie auch für viele dann wieder so ein bisschen fuzzy ist und zu der Arbeitsweise im Sinne von wir planen und analysieren jetzt mal Change, ne, und probieren jetzt mal irgendwie so Schritte 1 bis 20 durchzudenken, dass das da nicht so richtig reinpasst und gleichzeitig auch so die Momente, von denen du gesprochen hast gerade, da steckt ja überall eine gewisse Emotion dahinter. Also ich fühle mich überfordert, ne, weil ich merke, es prasselt zu viel auf mich ein oder ich habe meinen Day-to-Day-Job, aber jetzt kommt irgendwie auch noch diese Change-Initiative, wo ich jetzt irgendwie auch noch etwas beitragen soll zu einer Umstellung eines Systems, ne? Oder ich fühle mich nicht abgeholt. Niemand hört mir zu oder niemand erklärt mir oder ist transparent mit mir, was da irgendwie gerade passiert. Oder ich bin vielleicht am Ende des Tages sogar frustriert, weil ich merke, ich soll jetzt auf einmal irgendwas tun, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Und es bremst mich eigentlich sogar an meiner Arbeit. Und überall steckt ja eigentlich so eine gewisse Emotion dahinter. Und wenn wir das verstehen überhaupt erstmal, welche Emotion das ist, dann kann das ja schon, finde ich, auch ein spannender Richtungsgeber sein, was wir vielleicht anders machen könnten, so zumindest in einem Change.
Auf jeden Fall. Und ich habe du hast gerade ein Thema angeschnitten, das, was ich heute auch auf LinkedIn bespielt habe, das Thema Kommunikation. Auch da, manchmal ist es ja auch gar keine böse Absicht, dass die Leute vielleicht nicht alles mitbekommen von Anfang an oder dass sie sich nicht eingebunden fühlen, vielleicht nicht gesehen fühlen. Das ist dann das Resultat am Ende. Man darf auch nicht vergessen, dass gerade auch auf Führungsebene viel Unsicherheit häufig besteht, wie man denn richtig vorgehen soll. Wie kommuniziere ich denn überhaupt im Wandel? Wie bringe ich den Leuten bei, dass vielleicht auch manche gehen müssen und so weiter? Und ich merke halt, dass da aus Unwissenheit dann häufig solche Dinge entstehen oder solche Konfliktsituationen, die geladen sind. Also ganz banales Beispiel, was ich oft mitbekomme, wenn ein Teil der Mitarbeiter entlassen werden müssen, was natürlich Worst Case ist, was alle versuchen erstmal zu umgehen, dann einfach sich nicht viel damit beschäftigt wird, wie machen wir das denn auch kommunikativ klug? Also nicht nur auf emotionaler Ebene, aber auch wie kommunizieren wir in die Organisation rein, weil das hat ja auch einen Effekt auf alle anderen, die so oder so notwendig sind und die sich jeder aneignen sollte, um zu überlegen, wie kommuniziere ich die Veränderungen, wie kommuniziere ich, dass gerade etwas nicht stimmt. Und ich glaube, dadurch entsteht auch sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel Trennung zwischen den Mitarbeitenden und der Führungsebene in solchen Zeiten.
Und da übernimmst du und natürlich ja du auch mit den Teams, mit denen du zusammenarbeitest, schon auch eine wichtige Rolle, so auch dieser Outside-In-Blick auch immer mal wieder und natürlich auch diese sehr direkte Zusammenarbeit mit Führungskräften. Mhm. Wenn du jetzt mal auch auf das Thema Kommunikation schaust, weil ich würde das total unterstreichen, ne? Also ich glaube, ein Thema sehr komplex, oft sehr unterschätzt und wahrscheinlich haben viele auch zu wenig Zeit, sich da irgendwie Gedanken zu machen. Woran hapert es denn meistens und was ist vielleicht irgendwie auch das, ich sag mal so, die größte Unterstützung, die Führungskräfte da haben können? Ne? Also ist es ein Skill-Thema, also geht es um die Fähigkeit, weil viele es dann doch vielleicht gar nicht so richtig bewusst gelernt haben, wie ich jetzt bewusst kommuniziere. Ist es so ein Zeitthema und so selbst irgendwie auch überfordert zu sein oder sieht man manchmal auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? Wie schätzt du es so ein bisschen ein, wenn es um Kommunikation geht? Wie kann man da Führungskräfte, egal ob von außen, aber ich finde auch so von innen kann ja gleichermaßen auch eine Frage sein, in Change-Prozessen auch unterstützen?
Um mal von vorne anzufangen und das so ein bisschen einzuordnen. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es schon so, dass es tendenziell einfach auch Menschen gibt, ob jetzt Führungskraft, Mitarbeiter oder egal wer, die einfach sich besser ausdrücken können, die das vielleicht von Natur aus können, gelernt haben, wie auch immer. Das hilft natürlich ungemein. Und dann gibt es eben Menschen, die das weniger gut können, was ja völlig in Ordnung ist, was ich überhaupt nicht bewerte. Und da hat jeder so seine Stärken und Schwächen, womit man natürlich gut helfen kann, also gerade im Veränderungsprozess, auch als Change Manager, ist eben genau das, also zu überlegen, wie kommuniziere ich, ja, wie kommuniziere ich empathisch, aber trotzdem auch direkt, weil manche Dinge, die man kommunizieren muss, sind eben nicht schön. Es ist nicht immer alles Wiesen und Blümchen. Aber auf der anderen Seite auch unabhängig vom Ton halt auch, was kommuniziert man wann? Und ich glaube, das ist etwas, wo, und ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass das ein Punkt ist, der häufig zu Reibung führt. Ganz banales Beispiel, wenn man globale Veränderungen hat, einen globalen Rollout zum Beispiel. Und wenn wir reden dann nicht von 500 Mitarbeitern, wir reden manchmal von 10.000, 20.000 Mitarbeitern, die weltweit betroffen sind. Solche Projekte haben wir auch. So, und nur weil jemand in einem anderen Land sitzt, heißt es ja nicht, dass die Mitarbeiter nicht miteinander reden, ganz plump gesagt. Und da dann halt auch zu überlegen, okay, wenn ich in meinem Land ja irgendetwas sende, dann wird es vielleicht auch irgendwo anders ankommen und die Leute machen sich Gedanken, ja, die wissen das, was auf sie zukommt. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist gar nicht, dass man es nicht will, ja, ich sehe da schon sehr viel Bereitschaft, das richtig zu machen und die Unternehmen, die in Change Manager investieren und da gibt es auch durchaus einige, die wirklich viel Geld in die Hand nehmen, die wissen ja, dass es wichtig ist, es ist, glaube ich, einfach die fehlende Erfahrung. Weil wie häufig macht man zum Beispiel so einen globalen Rollout oder wie häufig muss man viele Mitarbeitenden auf einmal entlassen? Hoffentlich nicht so oft. Und dann einfach jemanden an der Seite zu haben, der oder die dir zeigen kann, hey, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ich führe dich da durch und so empfehle ich dir das. Am Ende muss man trotzdem selber entscheiden, wie man es macht. Aber das ist, würde ich sagen, so ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und am Ende des Tages, glaube ich, was ein großer Hebel ist und ob man jetzt einen Change Manager an der Seite hat oder nicht, ist einfach diesen Feedback-Kanal nicht zu schließen. Also ich weiß nicht, wie du das mal wahrgenommen hast, wenn jetzt du im Change Management gearbeitet hast, aber viele Führungskräfte haben Angst davor, habe ich festgestellt, zu viel zu kommunizieren. Die haben das Gefühl, die haben Sachen schon tausendmal gesagt. Das hast du bestimmt auch in deiner Arbeit manchmal, dass sie sagen, ich habe das doch schon tausendmal gesagt, wieso machen die Menschen das nicht oder wieso verstehen sie das nicht? Aber gerade wenn man wichtige Themen nach außen tragen möchte und Sachen, die strategisch verankert werden müssen in den Köpfen der Leute, dann muss man Dinge immer und immer und immer wieder sagen. Das wirkt manchmal total komisch. Und auch da ist diese Awareness einfach oft nicht da. Und dann sagt man etwas und die Hälfte kriegt es vielleicht nicht mit und dann kommt jemand vielleicht aus dem Urlaub wieder oder was und steht dann vor unveränderten Tatsachen. Also es gibt da so viele Dinge, die man falsch machen kann und da braucht es nicht immer einen riesigen, ausgefeilten Kommunikationsstrategieplan, sondern manchmal sind es auch einfach Best Practices, die man teilt, die dann schon ungemein helfen, gerade wenn jemand einfach von Natur aus auch gut kommunizieren kann, sage ich mal.
Ja, total. Ich finde auch, es hat einen Riesenwert, Klarheit zu schaffen und auch immer wieder tatsächlich etwas dafür zu tun, dass Klarheit entsteht. Und das sind ja gar nicht jetzt in der aktuellen Zeit jetzt wirklich nur die großen Change-Initiativen, die irgendwie angestoßen werden, sondern wir merken ja insgesamt, dass sich so viel gerade verändert, ne? Ob das jetzt irgendwie so die wirtschaftlichen Herausforderungen sind, die manche Unternehmen haben oder natürlich bestes Beispiel gerade irgendwie, wie gehen wir jetzt mit KI um und was ist da so für uns der nächste Schritt, was bedeutet das? Und ich finde, da einen Raum zu schaffen, wo nicht nur in eine Richtung gesendet wird, sondern tatsächlich auch gehört wird, zugehört wird, in den Dialog gegangen wird, damit man auch mal versteht, so, wo gibt es denn Unsicherheiten, wo gibt es auch Unklarheiten, wo stellen sich aber vielleicht tatsächlich auch meine Mitarbeitenden eine Frage, die ich mir selbst sogar gestellt habe. Auch das kann ja mal der Fall sein, ne? Also man hat ja vielleicht wirklich eine andere Flughöhe, nochmal einen anderen Fokus, eine andere Perspektive. Und deswegen sind so diese Dialogräume, finde ich, auch schon total wichtig. Ich glaube, sonst ist es auch schwer zu begreifen, was ich überhaupt wie kommuniziere. Also wenn ich meine AdressatInnen in dem Sinne nicht so richtig verstehe und da nicht dran bin, so, dann kann ich ja irgendwas kommunizieren, aber kommt es am Ende wirklich an? Ist ja die Frage. Ja.
Und ich finde, da auch eine Offenheit zu haben und nicht davon auszugehen, dass man die Weisheit mit dem Löffel gegessen hat. Also auch wenn man Berater an seiner Seite hat und gut beraten ist, ja, auch da trotzdem immer noch gut zuhören zu können und zu verstehen, was eigentlich gerade das Problem ist, weil du hast das vorhin auch ganz gut gesagt. Häufig sind die Sachen, die Leute zu Widerständen führen, irgendwelche dahinterliegenden Probleme, die man so auf den ersten Blick gar nicht genau erkennen kann. Die versteht man dann erst, wenn man in den Dialog tritt. Auch das habe ich schon sehr häufig erlebt, dass man einfach Mitarbeitende hat, die dagegen schießen und man versteht es überhaupt nicht. Und wenn man dann einfach mal wirklich in den Dialog geht und einfach mal fragt, das klingt so banal, aber wenn man fragt, was ist denn das Problem und versucht auch die Zwischentöne zu hören, dann kommt man sehr schnell auf eine Lösung. Aber dafür muss man sich die Zeit nehmen, das ist anstrengend, das braucht Ausdauer, das braucht Priorität und daran scheitert es leider manchmal.
Immer die gute Zeit, ne? Wo nehmen wir die Zeit her? Wir sind ja tatsächlich über Great Detachment, Entkopplung eingestiegen. Wir sind ja jetzt tatsächlich sehr auch beim Thema Change. Und was ich spannend finde, ist ja wirklich diese Verbindung von Employee Experience und Change. Also wie können wir vielleicht eine Change Experience in dem Sinne gestalten, sodass auch Veränderungen wirksam werden können, ne? Und nicht doch dann verpuffen und zu diesen 70% gehören, die am Ende des Tages scheitern. Und ich finde die Frage, wenn man es jetzt mal so wirklich für Führungskräfte denkt, schon total spannend. Was kann ich tun? Was ist in meinem eigenen Einflussbereich als Führungskraft, um zu einer positiven, guten, wirksamen Change Experience beizutragen? Und ich würde sagen, wenn man es mal so als kleine Masterclass sieht, so können wir sagen, ein Punkt auf jeden Fall schon mal, den wir abgehakt haben, ist ja Kommunikation, ne? Da hast du jetzt auch schon, finde ich, super gute Dinge geteilt. Wenn man das mal jetzt so ein bisschen probiert, noch weiter aufzuziehen. Was würdest du sagen, was kann da noch so mit dazugehören? Wo haben Führungskräfte auch einen Einfluss darauf, um so eine gute Change Experience auch zu schaffen?
Also als allererstes möchte ich gerne sagen, dass eine Experience immer ganzheitlich gesehen werden muss. Das heißt, es gibt jetzt keine Change Experience für ein Projekt. Und das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln, weil die Experience der Mitarbeitenden, die entsteht durch kleine Sachen, durch Alltagsmomente. Also quasi die Experience begünstigt, dass eine Veränderung gelingt. Aber die Erfahrung der Mitarbeitenden, was heißt Experience am Ende? Das ist ja quasi das Erleben, dein Erleben im Arbeitsalltag von, ich sag mal, morgens bis abends, von deinem Eintritt bis zu deinem Austritt. Ganz, ganz platt gesagt. Und alles, was passiert, prägt diese Erfahrung. Und das ist halt auch etwas, was ich versuche immer wieder zu vermitteln. Manchmal, gerade wenn zum Beispiel ja, Veränderungen anstehen, wenn wir jetzt bei Change bleiben, dann wirkt das manchmal fast aufgesetzt, wenn man dann merkt, dass die Führungskräfte auf einmal anfangen, super viel zu senden, super nette E-Mails zu formulieren, weil sie wissen oder gelernt haben, ja, dass das so gemacht werden muss. Aber das zählt alles nicht, wenn den Rest der Zeit, ja, in den Meetings, die geführt werden, auch unabhängig vom Projekt, in den E-Mails, in den Performance-Gesprächen, im Alltag, wenn das da nicht, wenn den Leuten da nicht zugehört wird, wenn die nicht sichtbar sind, wenn sie nicht ehrlich sein dürfen. Also das ist so schon mal das Erste, was ich gerne sagen möchte. Es gibt keine Entkopplung für mich in dem Sinne, da sind wir wieder beim Thema Entkopplung, sondern für mich ist das, geht das Hand in Hand. Die Mitarbeitererfahrung ist viel höher gesetzt und was dann in dieser Erfahrung passiert, das können ja verschiedene Sachen sein. Aber um vielleicht ganz konkret zu sein, ja, Kommunikation ist ein Thema. Ich habe zum Beispiel auch im Bereich Employee Experience eine Weiterbildung gemacht an der Cornell University und da gibt es ein Framework, was ich finde, was man sich gut einprägen kann. Und dieses Framework basiert auf sämtlichen Studien, die quasi auch sehr stark auf dem Konzept der psychologischen Sicherheit beruhen und die darauf eingehen, was es eigentlich braucht innerhalb der Organisation, damit die Leute überhaupt erstmal zufrieden sein können, so, und damit dieses Grundgerüst gebaut ist. Und das nennt sich PERK. Das kann man sich, finde ich, ganz gut merken, also im Englischen P-E-R-K. Und P steht zum Beispiel für Purpose, also Sinn erleben. Menschen brauchen auch das Gefühl, dass ihre Arbeit bedeutsam ist und das nicht nur im Projekt, sondern das, was sie tun, dass das etwas bewegt, ja. Auch dieser Wofür-Moment, das merkt man auch ganz oft, dass die Leute sich fragen, wofür mache ich das denn? Nicht nur, wofür mache ich die Veränderung, sondern wofür bin ich überhaupt da? Dann das zweite Thema ist Empowerment, ja. Also, dass man auch das Gefühl hat, ich darf hier mitarbeiten. Ich habe Einfluss auf das, was passiert, auch so ein Stück Kontrolle den Menschen zu geben, damit sie das Gefühl haben, okay, hier wird mir vertraut und hier werden mir nicht nur Aufgaben abgeladen, eine nach dem anderen, sondern ich bin auch in der Lage, mitzugestalten, wie die Zukunft dieser Firma aussieht, in der ich arbeite. Das ist zum Beispiel der zweite Punkt. Das R, das steht für Recognition, ja, Wertschätzung. Ich glaube, das ist sehr selbsterklärend, aber halt auch neben Lob oder Anerkennung halt wirklich zu schauen, okay, wie kann man seine Mitarbeitenden wirklich im Alltag wertschätzen? Was bedeutet das? Und auch da habe ich letztens einen Beitrag dazu geschrieben, weil mich das sehr viel beschäftigt. Im Job gibt es ja auch unterschiedliche Sprachen der Liebe. Nicht jeder Mitarbeitende wird auf die gleiche Weise gerne gewertschätzt. Während der eine sich total über so ein Lob oder Schulterklopfen freut, freut sich die andere Person vielleicht über Weiterbildungsmöglichkeiten. Also einfach zu überlegen, wie schätze ich jemanden eigentlich wert und sich darüber Gedanken zu machen. Und last but not least, das K, das steht manchmal für Kindness, manchmal auch für Knowledge, also Weiterbildungsmöglichkeiten. Es kommt auch immer so ein bisschen auf den Menschen an und was die Leute antreibt, sage ich mal. Aber halt auch zum Thema Kindness, das bedeutet, dass man auch einen Raum bietet für Verletzlichkeit, dass die Leute die Möglichkeit haben, Fehler zu machen. Und da, Ben, das ist auch im Rahmen von Transformation, aber ich glaube für die Mitarbeitererfahrung ganz relevant, dass wir einfach das Gefühl haben, wir dürfen hier auch mal Fehler machen, ohne verurteilt zu werden. Und ich hatte, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, ich hatte vor ein paar Tagen im Alltag, gar nicht im Job, eine Erfahrung, die da sehr gut passt. Ich war zum Abendessen verabredet und die Freundin hat sich ein bisschen Zeit gelassen und ich stand dann in der Schlange, habe gewartet. In Berlin ist es ja ganz normal, dass man irgendwie ewig auf den Tisch wartet. Und ja, habe dann so ein bisschen einfach das Restaurant beobachtet, geschaut, was da so los ist. Und ich habe ein Prinzip, an das ich ganz doll festhalte, und das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nennt sich Happy und Unhappy Money. Hast du schon mal davon gehört? Das bedeutet im Grunde genommen, dass also auch Geld zum Beispiel Energie hat und dass man quasi auch Unternehmen oder Institutionen unterstützt, die ein gutes Umfeld für die Leute schaffen. Und deswegen sollte man auch Happy Money ausgeben. Und das habe ich irgendwie immer im Kopf. Und ich stand in der Schlange und es war ein sehr stressiger Tag. Die waren super überlastet. Weiß ich nicht, die hatten nur 3 Kellner, tausende Menschen draußen und drin. Chaos pur, ja. Die Vorgesetzte ist so respektlos mit den Leuten umgegangen. Sie hat vor meinen Augen die Kellnerin angeschrien. Alle haben das mitbekommen. Sie hat irgendwie Sachen auf den Boden geknallt und wirklich schlimm mit ihr gesprochen. Und ob jetzt im Alltag oder im Projekt, diese kleinen Momente, wenn es mal stressig ist, ja, und wir alle haben die Momente im Arbeitsalltag, dann kommt es darauf an, wie du halt eben mit den Leuten umgehst. Ich bin dann mit ihr in den Dialog getreten, ich kann das nicht haben, ich muss dann immer was sagen. Und sie sagte dann zu mir, ich habe ja gesagt, dass das nicht geht, wie sie mit ihrer Mitarbeitenden redet und dass ich genau aus diesem Grund hier jetzt nicht essen werde. Und daraufhin sagte sie zu mir, ja, aber ich habe ja so viel Verantwortung und so viel Stress und alles hängt an mir. Und ich glaube, das ist auch das, was ich in Unternehmen häufig beobachte. Man ist so auf sich fixiert und auf seinen Stress und man hat so viel Druck von oben häufig auch, das darf man nicht vergessen, dass man dann manchmal den Blick dafür verliert, was, also zum Thema Kindness, ja, was das eigene Gefühl, was man in dem Moment hat, durch so viel Druck, was das dann auf andere ausübt oder was andere dann erfahren.
Noch einige Punkte, auf die ich nochmal einfädeln möchte, weil ich finde auch tatsächlich, was du beschrieben hast mit dem Stress, ne? Ich glaube, das unterschätzen wir häufig. Häufig sehen wir so, ja, dieses Stress und geht es mir noch gut oder geht es mir nicht so gut, aber genau dieser Tunnelblick, der dadurch auch entsteht, durch diesen Dauerstress, jede Person nur noch probiert, das irgendwie, ne, die eigenen Aufgaben so gesehen und Herausforderungen zu meistern und links und rechts kriegen wir gar nicht mehr so richtig was mit, was passiert, werden weniger offen auch für unsere Mitmenschen. Und wenn man das, finde ich, so auf eine ganze Organisation hochskaliert, ne, dann passieren ja Dinge wie stärkere Silos, weniger Austausch, weniger kreative Zusammenarbeit. Und all das kann einfach noch eine Konsequenz von Dauerstress sein, ne, in einem Unternehmen. Und ich glaube, auch diese Verbindung zu sehen, so wie du es jetzt auch da beim Restaurant schon alleine beschrieben hast, finde ich total, total spannend, ne? Und die Konsequenz ist ja ganz klar. Guck mal, du bist eine Kundin, die nicht gekommen ist. So im Zweifel, wenn man das jetzt in großen Unternehmen sieht, betrifft es vielleicht dann Mitarbeitenden. Ne? Dann sind wir auch wieder bei Experience, die vielleicht auch sagen, so in so einem Umfeld, wo ich mich nicht gesehen, gehört, gefördert fühle, so sehe ich mich nicht lange im Zweifel, ne? Und schaue mich dann doch irgendwann um. Oder wenn ich mich nicht umschaue, weil ich vielleicht gerade merke, ich brauche diese Stabilität, ziehe ich mich aber zumindest irgendwie zurück und mache vielleicht irgendwie maximal so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Ne? Auch das kann ja eine Konsequenz sein. Und ich habe auch beim Perk-Modell gedacht, was sind denn so Momente, die ich mal erlebt habe, wo ich auch denke, so im Sinne meiner Employee Experience, das waren keine guten Momente. Und es waren so Momente, die mich auch gebracht haben, vielleicht dazu, über Jobs nochmal nachzudenken oder tatsächlich irgendwie auch mal so einen Schritt rauszugehen. Und konnte das tatsächlich ziemlich gut einordnen, weil einmal ging es bei mir tatsächlich auch ums Thema Knowledge, eher so im Sinne der Weiterentwicklung, wo ich gemerkt habe, ich wollte mich gerne in eine Richtung weiterentwickeln, wurde aber nicht gefördert. Da hat sich tatsächlich dann die Führungskraft quergestellt, ohne, glaube ich, mir gut genug verargumentieren zu können, warum das so der Fall ist. Also da habe ich auch gemerkt, so irgendwie wird meine Entwicklung nicht gesehen und auch nicht, wird nicht viel Wert drauf gelegt. Und das andere würde ich auch schon sagen, so, und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich häufig, ist schon so dieser Punkt Recognition, und der kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise, glaube ich, gelegt werden. Das eine ist so die alltägliche Wertschätzung, aber ich finde, das andere ist auch so ein bisschen leistungsbasierte Wertschätzung, und wo ich tatsächlich auch mal Momente erlebt habe, wo ich das Gefühl habe, das hier gerade nicht gerecht. Also ich werd hier nicht gerecht behandelt, und irgendwie wird das, was ich tue, was ich leiste, in kein gutes Licht gestellt, ohne dass mir das auch wieder jemand, sind wir auch beim Thema Kommunikation, vermitteln kann, warum das so der Fall ist. Ne? Also es finde ich immer eine Kombination, merke ich auch gerade aus Dialog, Kommunikation, den Menschen auch vermitteln, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Aber dann natürlich so, klar, dieses Gefühl, fühle ich mich da gesehen, fühle ich mich gehört, fühle ich mich gefördert, fühle ich mich geschätzt, das ist das, was am Ende bleibt.
Ja, genau, und ich finde, man kann das eigentlich, also jeder kann das auf sich selber übertragen, egal in welcher Rolle man ist, ob man selbst Führungskraft ist oder nicht. Das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob du meinen TED-Talk gesehen hast, aber ich habe selbst über das Thema Resilienz gesprochen und habe überlegt, was bedeutet eigentlich Resilienz für mich. Und als ich eine meiner ersten Joberfahrungen, da bin ich auch sehr transparent mit, war auch alles andere als schön. Da war ich zum Beispiel in einer privaten, sehr schwierigen Herausforderung und gleichzeitig hatte ich eine sehr, ja, ein schwieriges Führungsverhältnis, sagen wir mal so, wenig Unterstützung einfach. Und das ist vielleicht auch etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, um vielleicht auch Empathie aufzubringen. Nicht zu vergessen, dass wir alle Menschen sind, wir haben auf der Arbeit irgendwo eine Rolle, klar, ja, wir sind Projektmanager, ITler, HR, was auch immer, Führungskraft, Mitarbeiter. Aber wir sind auch alle Menschen und zu Hause passiert manchmal auch unglaublich viel, was man überhaupt, also die wenigsten Menschen teilen auf der Arbeit, was eigentlich zu Hause los ist, was auch in Ordnung ist. Das ist gar keine Bewertung von meiner Seite. Wobei ich glaube, dass es manchmal helfen würde, wenn wir ein bisschen offener damit umgehen würden, wie es uns geht, dass man das einfach nicht vergessen darf. Und wenn dann auf der Arbeit auch noch so viel los ist, das multipliziert sich einfach. Und das sind einfach auch manchmal indirekte Dinge, also ganz banal, was ich auch, du hast zum Beispiel jetzt von Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen, das ist ja sehr konkret, ja. Du möchtest dich weiterentwickeln und dir wird die Möglichkeit nicht gegeben oder du wirst nicht wertgeschätzt. Aber manchmal sind es auch so Kleinigkeiten wie, ja, eine Führungskraft behauptet, nehmt euch die Zeit für euch, ja. Work-Life-Balance ist wichtig, ruht euch regelmäßig aus. Und wenn dann jemand eine Auszeit macht oder vielleicht wirklich sich diese Zeit dann nimmt, dann wird die Person komisch angeschaut. Also dieses Walk the Talk, glaube ich, ist auch so unglaublich entscheidend, dass auch als Führungskraft zu verstehen, dass man so eine sehr, sehr starke Visibilität hat, ob man will oder nicht. Und das, was man selbst macht, das strahlt halt auch nach außen. Oder, keine Ahnung, ihr müsst nicht so, also auch banal, ja, ihr müsst nicht sofort antworten und dann kriegt man nachts eine E-Mail nach der anderen. Und das setzt halt auch gerade Leute, die neu im Job sind, total unter Druck. Also ich glaube, es ist wirklich komplex, aber ich glaube, am Ende des Tages sollte man sich einfach dessen bewusst sein, dass egal in welcher Rolle man ist, man hat immer durch sein eigenes Verhalten einfach so einen großen Effekt auf die anderen. Und ob es das Verhalten ist, aber auch die eigene Stimmung macht einfach was mit allem. Und sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, schon viel wert. Und vielleicht auch bei sich einfach anzufangen. Ja.
Ja, so wieder dieses Selbstbild, Fremdbild. Also habe ich ein Gefühl dafür, wie andere mich in dem Sinne eigentlich gerade sehen und erleben. Insbesondere vielleicht dann tatsächlich das eigene Team. Und ich meine, auch da gibt es ja unzählige Studien, die schon unterstreichen, viele Führungskräfte halten sich für ziemlich gute Führungskräfte und viele Mitarbeitenden sagen, sie haben keine guten Führungskräfte. Gibt es ja tatsächlich einige Diskrepanzen. Und trotzdem, auch das ist ja nicht mein Ziel und nicht unser Ziel. Wir wollen ja nicht noch mehr abladen und irgendwie sagen so, ja, irgendwie Führungskräfte, ihr müsst alle noch einen besseren Job machen, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nach bestem Wissen und Gewissen handeln und Lust haben, was zu bewegen und aber auch eher merken, unter diesen Spannungen, die gerade tatsächlich stattfinden in vielen Unternehmen und in der Wirtschaft, ist es tatsächlich auch herausfordernd, sich den Raum zu nehmen, da tatsächlich auch immer wieder dieses Bewusstsein zu haben, wenn ich vielleicht tatsächlich auch unter Druck bin oder genau diesen Dauerstress vielleicht auch empfinde, den du auch beschrieben hast. Und deswegen habe ich immer so die Frage, und vielleicht hast du da auch noch Erfahrungswerte, vielleicht auch ein paar Gedanken oder Tipps, wie können wir dann genau dieses Bewusstsein ein bisschen mehr in unseren Alltag holen? Also Bewusstsein immer mal wieder auch zu schauen, wie geht es meinen Leuten, wo steht gerade mein Team, was kann ich tun für eine gute Employee Experience in dem Sinne, was ist mein Einflussbereich in Zeiten, wo ich selber merke, bin eigentlich auch unter Wasser, ne? Und mir fehlt eigentlich selber so ein bisschen auch der Blick dafür und ich habe so das Gefühl, das ist ja häufig die Realität, ne? Also die allerwenigsten haben jetzt so einen freien Freitag, wo sie sagen, so ich kümmere mich jetzt mal um mein Team, sondern sind da eher so, wo schaffe ich diese kleinen Momente, ne, des Innehaltens, des Bewusstmachens so. Welche Erfahrung hast du, wie könnte das vielleicht gelingen im Alltag?
Ich finde das sehr wichtig, was du ansprichst, weil man häufig das Gefühl hat, dass wirklich so ein Führungskräfte-Bashing gibt, wenn es um sowas geht, ja. Ich glaube, dass das auch ich weiß, dass es ein unglaublich schwieriger Job ist, einfach diese Unsicherheit zu navigieren, auf der einen Seite stark zu sein und einen klaren Ton anzugeben, auf der anderen Seite vielleicht gar nicht zu wissen, wie es weitergeht. Das ist unglaublich anstrengend und da finde ich, ist auch eine große Portion Empathie seitens der Mitarbeitenden gefragt. Also ich will das auch nochmal so ein bisschen aus der Ebene sehen, dass, und dann komme ich zu deiner Frage, dass die Mitarbeitenden auch Verständnis dafür aufbringen müssen, was eigentlich für eine Verantwortung auf der Führungskraft in diesem Moment liegt und was das eigentlich für sie bedeutet. Und das sind ja auch nur Menschen. Und zu deiner Frage, was sie machen können, ich glaube, was ein Trugschluss ist, den viele haben oder auch gerade Führungskräfte, ist, dass dann häufig das Gefühl entsteht, wenn so viel Unsicherheit da ist und man selber nicht so richtig weiß, was man machen soll, neigen viele dazu, dann umso stärker aufzutreten. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon mal beobachtet hast, Die neigen dann dazu, Kontrolle zurückgewinnen zu wollen. Ja, es ist hier alles gerade außer Kontrolle. Wir schwimmen so. Das heißt, ich muss jetzt genau wissen, wo es lang geht. Und ich bin jetzt hier die durchsetzungsfähige Person und ich mache das jetzt so, weil man vielleicht selber einfach in dem Moment nicht weiß, wie es besser ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es extrem hilft, auch diese Verletzlichkeit zuzulassen. Also vielleicht nicht unbedingt in einem großen Board-Meeting anzufangen zu weinen. Das kann auch passieren und auch das sollte seinen Raum haben. Das passiert, aber vielleicht da auch wirklich einen Einblick zu geben, was eigentlich die Realität für einen selber gerade ist. Ich glaube, das kriegen halt super viele gar nicht mit, weil die Führungskraft so viel auf den eigenen Schultern trägt und so viel selber navigiert, auch so viel Kommunikation nach oben senden muss, die Mitarbeitenden unter sie gar nicht erreicht. Und da dann vielleicht auch mal einfach Transparenz zu schaffen und zu sagen, hey, ich weiß gerade auch nicht ganz genau, was der nächste beste Schritt ist, ich bin da ganz transparent. Aber meiner Erfahrung zufolge oder meinen Abschätzungen zufolge auf Basis von ABC denke ich, das ist jetzt der richtige Weg. Aber ich nehme euch mit. Und das ist, glaube ich, etwas, wovor viele Angst haben. Also da dann auch so quasi zugeben zu können, ja, ich habe auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Für mich ist die Situation auch nicht leicht. Aber ich gebe alles, was ich kann, um euch da bestmöglich durchzubringen. Aber habt auch ein bisschen Verständnis und Geduld mit mir. Und davor haben, glaube ich, viele Angst und das sehe ich gerade auch bei männlichen Führungskräften, dass ich das Gefühl habe, da diese Verletzlichkeit auch zulassen zu dürfen, ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, es ist schade, weil ich denke, dass das sich ein Stück weit zu öffnen einfach auch unglaublich hilfreich sein kann.
Ich bin nicht komplett bei dir. Ich glaube, auch wenn schon mehr darüber gesprochen wird, dieses wirklich, auch dieses Anerkennen, dass wir in unsicheren Zeiten, diesen komplexen Zeiten, nicht alle Antworten selber haben können, dass wir nicht immer wissen, was ist der beste Weg gerade, dass wir selber vielleicht auch tatsächlich mal planlos sind, überfordert sind. Ich glaube, es ist eher wirklich wichtig, das irgendwo auch anzuerkennen und auch Räume zu haben, wo wir genau darüber sprechen können. Und daraus kann, glaube ich, auch eine neue Stärke dann auch entstehen. Weil eine Person in der heutigen Zeit die Dinge alleine lösen will, das kann nicht gut gehen. So, ne? Also dazu ist das alles viel zu wirr und komplex. Ne? Wir brauchen ja dieses, hey Leute, es ist schwer und es ist nicht ganz klar und ich weiß nicht und wir wissen vielleicht gerade nicht, wo es hingeht, aber lasst uns mal so gemeinsam herausfinden, so ein bisschen als Haltung. Und gleichzeitig finde ich, und das merkt man bei dir auch raus, ist es ja echt ein schmaler Grat. Ne? So ein schmaler Grat zwischen ich zeige, dass ich es nicht weiß und ich zeige, dass ich selber vielleicht auch unsicher bin oder auch überfordert bin und gleichzeitig halte ich trotzdem so ein bisschen den Raum, der stabil ist und der irgendwie auch Klarheit schafft. Und ich finde, was mir da irgendwie hilft, so als ein Konzept, ist immer wieder so diesen Einflussbereich, diesen Circle of Influence sich so bewusst zu machen. Ne? Also auch so im Zweifel mit dem Team zu schauen, auch wenn gerade alles ein bisschen wild ist, was können wir jetzt eigentlich tun? Ne? Was liegt so ein bisschen in unserer Hand? Auch wenn viele Dinge gerade nicht in unserer Hand liegen, aber was ist so in unserer Hand? Und so ein bisschen Stabilität auch in instabilen Zeiten so zu schaffen, so finde ich, ist ein zumindest irgendwie mal ein guter Schritt, den man immer gehen kann.
Mhm. Und ja, das stimmt tatsächlich. Also die Klarheit muss schon gegeben sein. Die Leute müssen ja auch wissen, in welche Richtung sie rennen müssen. Aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, auch wenn man dann sich für eine Richtung entschieden hat, das einfach auch etwas mehr zu kommunizieren und zu verargumentieren. Also halt auch zu erklären, okay, das ist jetzt die Entscheidung und die Entscheidung ist auf Basis von diesen Erkenntnissen entstanden. Also einfach die Leute da noch ein bisschen mehr einzubinden. Das klingt manchmal oder es wirkt manchmal komisch, weil man macht das so ein bisschen auch für sich selbst oder man tauscht sich strategisch vielleicht auch mit anderen auf seiner Ebene aus. Aber da den Leuten auch wirklich zu erklären, okay, das sind meine Gedankengänge und die führen mich zu dieser Entscheidung, aber dann auch entschlossen, bei dieser Entscheidung zu bleiben. Und dann verzeihen die Menschen einem auch mehr, weil sie das Gefühl haben, okay, die Person ja, hat so viele Sachen in Erwägung gezogen, hat so viele Entscheidungen für uns abgefedert, das ist jetzt einfach so. Also ich habe selten erlebt, dass auch selbst wenn so viel Transparenz da ist, ja, man die Leute mitnimmt, die wissen, wo es lang geht, man verletzlich ist und die Leute dann immer noch sagen, nee, ich stelle mich dagegen, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Deswegen glaube ich, es gibt einen Weg, aber du hast recht, das ist ein schmaler Grat und es ist wirklich nicht einfach, das muss man schon sagen.
Ja, ist glaube ich, für das Thema ein guter Zwischensatz. Es ist nicht einfach. It's not easy. Stimmt. Gleichzeitig, glaube ich, haben wir heute ein bisschen Orientierung geben können. Und deswegen, also ich nehme vor allen Dingen auch nochmal so diese Orientierung auch über das Perk-Framework mit, finde ich richtig cool. Und ich habe auch so überlegt, was da alles so ein bisschen drin ist. Und vor allen Dingen, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist so das Thema Purpose. Wäre natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Und gleichzeitig dachte ich mir so, du bist ein Mensch, der sehr viel Purpose ausstrahlt, ne? Weil du hast ja einerseits natürlich deinen Day-to-Day-Job, dem du nachgehst, wo du dich ja sehr genau mit diesen Themen Change und Employee Experience beschäftigst. Bist ja aber auch einfach sonst sehr vielseitig unterwegs. Wenn wir so mal abschließend auf das Thema Purpose mal kurz blicken, wo ziehst du gerade vielleicht auch sehr viel Sinn und Energie her? So, was gibt dir vielleicht auch gerade so neben deinem Day-to-Day-Job noch so eine Richtung?
Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe ein ganz großes, besonderes, ausgefallenes Hobby, was mich total erfüllt. Die habe ich auch und ich bin auch ein Mensch, der sehr bedacht seine Arbeits- und privates Leben gestaltet. Ich schaue immer, dass ich Erfüllung auf ganz vielen Ebenen finde, weil ich denke, sich auf eine Sache einzuschießen, das wird einen nachhaltig nicht glücklich machen. Ich finde immer dieses Säulenmodell da ganz schön, ne? Also wenn du dich nur auf eine Säule fokussierst, dann bricht das Haus halt zusammen. Aber ich selber, meine Mission oder mein Why, mein Purpose, wie auch immer man es am Ende nennen mag, ist tatsächlich, Formate zu erschaffen für eine erfülltere und glücklichere Arbeitswelt. Also wirklich strategisch zu überlegen, wie können wir unsere Arbeitswelt besser gestalten. Und ich glaube, das liegt einfach auch ganz stark daran, dass meine ersten Erfahrungen nicht gut waren. Und das ist ja ganz häufig so, wenn man selbst eine Erfahrung hatte und dann sich irgendwann irgendwann denkt, okay, ich will es jetzt anders machen, ja, ich will einen Beitrag leisten. Genauso liegt es auch an mir. Und deswegen, wie du sagst, bin ich so vielseitig interessiert. Am Ende zahlt alles, was ich mache, darauf ein. Ja? Die Arbeit zum Beispiel in der Beratung, wenn ich über Change oder zum Thema Employee Experience oder neue Führung berate, zahlt darauf ein, weil ich möchte den Leuten helfen, von dem Stand, wo sie jetzt sind, in eine bessere Zukunft zu kommen. Die Sachen, die ich nebenbei mache, also die Führungskräfte zum Beispiel zu beraten in Sachen Kommunikation, auch auf LinkedIn, ihnen zu helfen, wie kann ich authentisch auch das, was ich nach innen kommuniziere, nach außen tragen. Oder zum Beispiel das Format der Dinnerreihe, was ich habe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich organisiere ja zum Beispiel auch Dinnerreihe für mehr Zusammengehörigkeit in der Arbeitswelt, für mehr Tiefe. Alles, was ich mache, hat eigentlich immer den gleichen Zweck. Und jetzt gerade bin ich auch an einem Format für weibliche Führungskräfte und auch da wieder, damit sie ein besseres Arbeitsleben haben. Weil was mich manchmal auch fast schon wütend macht oder sehr emotionalisiert, ja, dann kommen wir wieder zum Anfangsthema zurück, ist, dass wir häufig so diesen Split zwischen Arbeits- und Privatleben machen, wobei wir so viele Stunden am Tag auf der Arbeit verbringen und wir können es nicht trennen. Ich glaube, dass das eine das andere zu 100% beeinflusst. Und es ist nicht wichtig, dass für jeden der Job Leben ist, aber ich finde, damit wir ein gutes Leben haben, sollten wir zumindest Erfüllung in unserem Job finden. Das heißt nicht, dass der Job alles sein muss, aber dass man zumindest sagen kann, wenn man auf sein Leben zurückblickt, ich habe so viel Zeit meines Lebens einfach auch mit Themen mich beschäftigt oder mit Dingen, die mir Erfüllung geben, die mir helfen, irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten. Und mein positiver Beitrag ist, dass ich die Arbeitswelt verbessern will. Und ich denke, Ben, da wirst du von mir noch ganz viele unterschiedliche Sachen sehen. Da wird noch ganz viel passieren und ich freue mich drauf, weil ich glaube, das macht ja auch das Leben aufregend, dass man sich immer wieder neu erfinden kann.
Total. Und es zieht ja auch andere Menschen an und ich glaube, dass du genau damit auch sehr viele andere Menschen inspirierst. Vielleicht so als letzten Schritt für uns, weil die Zeit natürlich wieder rennt. wenn sich jetzt jemand genau da angesprochen fühlt und denkt so, ja, ich habe auch Bock irgendwie in Verbindung zu kommen, genau diese Räume irgendwie auch kennenzulernen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt gerade vielleicht auch von denen, die du erzählt hast? Weil dann können wir das auch gerne nochmal mit in die Shownotes packen.
Mhm. Also jetzt ganz konkret, um zusammenzukommen. Also ich freue mich freue mich sehr für alle Interessenten eben für die Dinnerreihe, ja. Die gibt es im Dachraum, findet in verschiedenen Städten in Deutschland und der Schweiz statt und wir wachsen immer mehr. Also da gibt es die Möglichkeit, am Ende am besten über LinkedIn, weil da führe ich alles zusammen. Das heißt, einfach auf meinem LinkedIn-Profil vorbeischauen. Da gibt es Infos zur Dinnerreihe, auch zum Thema LinkedIn-Beratung. Da erzähle ich was aus meinem Arbeitsalltag, was ich da so erlebe. Alles, worüber wir gerade gesprochen haben, kann man da quasi auch nachlesen. Ich habe auch einen Newsletter, in dem ich alle 2 Wochen ganz, ganz praktische Tipps mitgebe. Und das ist vielleicht auch nochmal spannend zu erwähnen, weil mir ist auch ganz wichtig, Meinungsführer für gewisse Themen einzubinden. Das heißt, es gibt in diesem Newsletter zum Beispiel auch immer eine Sprachnachricht von Experten zu den Themen. Und alles zahlt eben darauf ein, eine bessere Arbeitswelt zu gestalten. Also wenn das euer Thema ist, wer auch immer gerade zuhört, gerne einfach mich auf LinkedIn besuchen, eine Nachricht hinterlassen. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut.
Super, super gut. Werden wir natürlich auch alles in die Shownotes mitpacken. Marina, für den Moment vielen Dank für die richtig gute kleine Masterclass hier zum Thema Change und Employee Experience. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, wirklich auch sehr viele gute praktische Gedanken auch mit dabei für viele Führungskräfte, die da mit Sicherheit sich sehr gut wiederfinden in all den Situationen, über die wir so gesprochen haben. Ich wünsche dir einfach sehr viel Energie für all die Dinge, die du so anpackst und dass du da weiter dran bleibst. Ich glaube, genau das brauchen wir. Es braucht die Arbeitswelt in dem Sinne. Keep going und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Bis bald.
Danke dir. Bis dann.
Das war Leading Well, heute mit Marina Zieblis. Ein Gedanke nehme ich aus unserem Gespräch ganz besonders mit, und zwar, dass Veränderungen einfach nicht ohne Emotionen funktionieren. Und Emotionen wiederum entstehen in ganz vielen kleinen Alltagsmomenten. In der ersten Minute eines Meetings, in der Art und Weise, wie wir unsere 1:1 Gespräche mit Kollegen, mit Mitarbeitenden führen, wie wir kommunizieren, wie wir einander begegnen oder Entscheidungen treffen. Und das Positive ist, viele dieser Momente sind formbar. Viele dieser Momente können wir prägen, können wir beeinflussen, indem wir bewusst natürlich erstmal in diese Momente reingehen und uns auch überlegen, was sind denn eigentlich die Emotionen, die ich bewirken und kreieren möchte, und wie können diese Emotionen wiederum dabei helfen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir als Team wachsen und dass wir uns auch als Unternehmen verändern können. Deswegen auch heute wieder meine kleine Einladung an dich. Achte doch mal in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen ein bisschen bewusster auf diese kleinen Momente des Alltags. Probier mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo entstehen Emotionen und was kannst du selber tun, um vielleicht auch positive, wünschenswerte Emotionen zu schaffen, die am Ende auch eine gewisse Energie im Team schaffen, die euch vielleicht auch dabei helfen, besser mit Herausforderungen, besser mit schwierigen Situationen umzugehen, näher als Team auch zusammenzurücken und so gesehen tatsächlich auch zu wachsen und Veränderungen wirkungsvoll voranzutreiben. Am Ende sind es diese kleinen Momente, Momente, die wir wahrnehmen können und Momente, die wir einfach auch ganz klar selber prägen können. Wenn dir das Gespräch mit Marina gefallen hat, dann teils super, super gern mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, lass uns auch gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist super schnell gemacht und hilft uns einfach dabei, dass genau diese Impulse und Gedanken noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es zum Beispiel im Rahmen eines Führungsworkshops oder eines Vortrags, zum Beispiel zu den Themen psychologische Sicherheit, Veränderungsfähigkeit oder Resilienz, dann kannst du auch sehr, sehr gerne mit uns direkt Kontakt aufnehmen oder einfach mal direkt auf unserer Website vorbeischauen. Alle Informationen, wie du mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.